Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Es ist ein Privileg, heute Joachim zu vertreten und das Wort Gottes verkündigen zu dürfen. Und ich möchte die Predigt mit einer kleinen Geschichte beginnen. Okay, was könnt ihr sehen? Das ist ein Doktorhut und das ist mein Doktorhut. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, in Deutschland gibt es eine Tradition, nämlich, dass die Kollegen einen Doktorhut für den angehenden Doktor basteln. Ja, und genau, auch meine Kollegen haben für mich einen Doktorhut gebastelt. Und dabei geht es gar nicht darum, ein seriöses Aussehen zu haben. Ja, lustig, charmant, humorvoll soll dieser Hut gestaltet sein. Und was ist auf meinem Doktorhut drauf? Zunächst ist da ein kleines Büchlein zu sehen, das ist die Bibel. Klar, meine Kollegen wussten, dass ich ein gläubiger Christ bin, daher die Bibel ganz passend. Und was ist noch zu sehen? Da unten ist ein Spruch: Gott würfelt nicht. Auch sehr interessant, denn meine Kollegen wussten damals, dass ich einen ganz anderen Weg einschlagen werde. Nicht mehr mit Physik, nicht mehr mit Chemie, sondern Theologiestudium. Daher dieser ermutigende Spruch an dieser Stelle. Und ich finde immer sehr interessant, wie Gott manchmal, ja, Nicht-Christen das passende Wort in den Mund legt. Denn das war wirklich sehr passend und sehr treffend. Ja. Gott würfelt nicht. Und was ist da noch zu sehen? Da ist so eine Gleichung. Das hat mit dem Thema der Doktorarbeit zu tun. Die sogenannte Schrödinger-Gleichung. Ja, eine Fundamentalgleichung der Quantenmechanik. Ist nicht so wichtig. Und ich mache mal gleich weiter. So. Da ist aber noch etwas zu sehen, nämlich, kann man das gut erkennen? Eine Badewanne, eine transparente Badewanne. Warum ist auf diesem Hut eine Badewanne drauf? Macht nicht so viel Sinn, oder? Also bevor ganz komische Assoziationen jetzt aufkommen, löse ich lieber auf.
Denn der König hatte ihm eine sehr schwere Aufgabe gestellt. Denn er sollte herausfinden, ob die Krone des Königs aus reinem Gold bestand oder nicht. Das war die Aufgabe. Und er saß in der Badewanne und dachte nach. Und plötzlich, vom Geistesblitz getroffen, sprang er auf und rannte durch die Straße nackt. Auch noch, heute würde man sagen, ein Flitzer. Er rannte durch die Straße und rief: Heureka, Heureka.
Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Heureka ist griechisch und bedeutet: Ich hab's gefunden. Denn dieser Mann kam auf die Lösung des Problems, als er in der Badewanne saß und gesehen hatte, wie das Wasser verdrängt wurde. Aus der Menge des verdrängten Wassers kann er herausfinden, kann er quasi die Dichte des Körpers bestimmen. Und so hatte er eine Möglichkeit gefunden, wie er herausfinden kann, ob die Krone des Königs aus reinem Gold bestand oder nicht. Das war die Geschichte. Ein sehr intelligenter Mann. Spektakulär ist aber auch die Geschichte um den Tod dieses Mannes. Als die Römer kamen, um seine Heimatstadt Syrakus zu besetzen, da ist er immer noch sehr fokussiert auf seine Aufgabe, die mathematischen Berechnungen, die geometrischen Konstruktionen. Und ganz gelassen malte er in den Sand vor seinem Haus irgendwelche geometrischen Konstruktionen. Und da, in diesem Moment, kam da ein römischer Soldat vorbei und wollte ihn verhaften. Und dieser Mann, fokussiert auf seine Aufgabe, war so genervt von den Soldaten, dass er diesen Soldaten anschrie: Störe meine Kreide nicht. Störe meine Kreide nicht. Und das brachte den Soldaten so in Zorn, dass er diesen alten Mann auf der Stelle erschlug. So also das Ende eines sonderbaren Mannes. Er war ein bemerkenswerter Mathematiker, ein akribischer Ingenieur, ein brillanter Erfinder, ein Meisterhandwerker, ein gekonnter Baumeister und dazu noch etwas von einem herausragenden Philosophen. Ein absoluter intellektueller Superstar, würde man heute sagen. Und wahrscheinlich war dieser Mann nicht nur zu seiner Zeit, sondern über die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg einer der intelligentesten Männer überhaupt. Und sein Name war Archimedes. Vielleicht kennt ihr ihn. Und Archimedes, für jeden Naturwissenschaftler, für jeden Wissenschaftler wie mich, ein absolutes Vorbild. Seine Genialität, seine Akribie, seine Unbescheidenheit und seine Demut. Aber das berühmteste von Archimedes ist immer noch ein über 2000 Jahre alter Spruch. Und der Spruch lautet: Gib mir einen Hebel, der lang genug ist, und einen Ankerpunkt, der stark genug ist, und dann kann ich die Welt mit einer Hand bewegen. Kennt das jemand? Das ist das berühmte Hebergesetz, das Heberprinzip, das uns ja überall im alltäglichen Leben begegnet. Denken Sie nur an einen Nussknacker oder eben an ein Klavier. Überall ist das Hebergesetz. Und Archimedes hat auch das Hebergesetz formuliert. Ja, ein sehr schönes Bild, ein langer Hebel, der sogar die Welt bewegt. Ja, das ist aber nur ein gedankliches Konstrukt, ein Gedankenexperiment, kann man sagen, ein physikalisches Modell. Aber in Wirklichkeit gibt es natürlich keinen solchen langen Hebel. Oder? Oder doch? Archimedes wusste es nicht. Und Archimedes konnte es auch nicht wissen. Denn 200 Jahre später war dieser Hebel da, der lang genug ist, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Und dieser Hebel war vielleicht nur 3 Meter hoch. Dieser Hebel lag auf einem Ort namens Schädelstätte. Und auf diesem Hebel wurde das Blut eines unschuldigen Mannes vergossen. Und auf diesem Hebel starb ein Mann, der noch viel, viel größer war als Archimedes. Und auf diesem Hebel liegt eine Kraft, die im wahrsten Sinne des Wortes in der Lage war, die Welt auf den Kopf zu stellen. Und dieser Hebel war das Kreuz Christi. Und in diesem Hebel, in diesem Kreuz, wird eine Macht offenbart, und zwar nicht die Genialität eines Menschen wie Archimedes, sondern die Kraft des lebendigen Gottes selbst, der eine verkehrte, verdrehte Welt wieder aufrichten wird. Und in diesem Kreuz wird eine Botschaft offenbart, eine Botschaft, die über Jahrtausende von Christen, von Christus Nachfolgern weitergetragen wird bis heute. Eine Botschaft, welche die Welt veränderte und immer noch im Gang ist, sie weiter zu verändern. Gib mir einen Hebel, der lang genug ist, und einen Ankerpunkt, der stark genug ist, dann kann ich die Welt mit einer Hand bewegen. Ja, das ist der Grund, das Kreuz Christi, der Hebel Gottes, das ist der Grund, warum ich als ehemaliger Naturwissenschaftler hier stehe. Umso mehr beeindruckt bin ich von unserem heutigen Bibeltext, von dem es im Vers 6 heißt: Diese Männer, also gemeint die Christen, die den Erdkreis aufgewiegelt haben. Oder, weißt du, die King James Übersetzung, wir haben vorher auch die neue Genfer Übersetzung gehört, die King James Übersetzung: This man who have turned the world upside down. Also diese Männer, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Diese Christen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. So wurden also die Urchristen charakterisiert. Und in dieser Geschichte waren es Paulus und Silas, die den festen Stand einnahmen und den Hebel Gottes benutzten, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Übrigens ist es sehr interessant, dass dieser Spruch oder diese Aussage gar nicht von einem Christen stammt, sondern von Christenverfolgern. Das war eine Anklage gegen Paulus und Silas. Und ich möchte nochmal betonen, ich finde immer sehr interessant, wie Gott manchmal Nicht-Christen, Nichtgläubige benutzte, um tiefe Wahrheiten auszusprechen. Und ich denke an eine andere Geschichte, ihr kennt das bestimmt, im Johannesevangelium 11, da war eine Geschichte um den Hohepriester Kaiphas, der einmal sagte, es ist günstiger für euch, er sagte zu den Juden, es ist günstiger für euch, wenn einer, nämlich Jesus, für alle stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Interessant. Er sagt, es ist günstiger für uns alle, dass Jesus für alle stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Gott benutzte Kaiphas schlechte Gedanken. Er benutzte Kaiphas schlechte Motive, um tiefe Wahrheiten auszusprechen, um Gottes Erlösungswerk und Gottes Heilsplan zu verkündigen. Und auch hier in unserem Text, Gott benutzt die Stimme eines Christenverfolgers, um tiefe Wahrheiten auszusprechen. Christen sind Leute, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Aber was genau kennzeichnet die Urchristen? Was macht sie aus, dass sie als Weltbeweger, als Weltrevolutionär wahrgenommen werden? Und was können wir heute daraus als Inspiration mitnehmen? Und ich denke, in dem vorliegenden Bibeltext ragen vor allem zwei Aspekte heraus, die für mich an dieser Stelle wichtig sind. Und das erste Charakteristikum, das die Urchristen ausmacht, ist das Kerygma, die Verkündigung des Evangeliums. Und wir lesen im vorliegenden Text, Paulus auf seine zweite Missionsreise kam mit Silas nach Thessaloniki und diskutiert an drei Sabbaten, das heißt an den Tagen des jüdischen Gottesdienstes, und erläuterte das Leben, das Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und seine Ausführung gipfelte in einer wunderbaren Aussage, dieser ist der Messias, Jesus, den ich euch verkündige. Als Missionar bin ich ja in verschiedenen Kontexten unterwegs und ich begegne Menschen, sehr unterschiedliche Menschen, und ich führe tiefe Gespräche mit ihnen. Und manchmal, aber nur manchmal, stelle ich ihnen dann eine entscheidende Frage. Und die Frage lautet, was ist das Evangelium? Was ist dieses Evangelium, das wir verkündigen? Einfach, oder? Eine einfache Frage. Vielleicht zu einfach für die Kishona-Gemeinde. Aber ich glaube, es lohnt sich, noch einmal darüber nachzudenken. Was ist das Evangelium? Ich nenne ein paar gängige Antworten, die ich gehört habe. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Gott dich liebt und einen wunderbaren Plan für dich hat. Hast du diese Antwort schon mal gehört? Oder ein anderer. Das Evangelium ist, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus haben kann. Das Evangelium bedeutet, dass ich Sündenvergebung erlebe. Das Evangelium ist, dass ich nun einen Sinn in meinem persönlichen, chaotischen Leben gefunden habe. Schön und gut. Diese Antworten sind sehr interessant und auch gut. Aber weder die Einzelne noch die Gesamtheit dieser Antworten ist das Evangelium. Wenn es nach der Bibel geht, hat das Evangelium einen sehr spezifischen, wohldefinierten, objektiven Inhalt. Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. 1. Korinther, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nicht anderes als nur Jesus Christus zu verkündigen, und zwar als Gekreuzigten. Evangelium wird in der Bibel mit einem wohldefinierten Inhalt gefüllt. Es geht um die Person Jesu Christi, den Sohn Gottes, unseren Herrn. Die Antworten, die ich vorher genannt habe, das sind, man kann sagen, subjektive Elemente, Zeugnisse, Konsequenzen, Folgen, die zu dem objektiven Kern hinzugefügt werden können. Aber Das Evangelium ist einem präzisen biblischen Ausdruck, ist zunächst einmal die gute Nachricht von der Person und dem Werk Jesu Christi. Das Evangelium ist eine Botschaft über die Menschwerdung Gottes. Warum ist das wichtig? Warum ist dieser objektive Kern für mich so wichtig? Um das zu begründen, möchte ich an dieser Stelle eine Differenzierung machen, nämlich einmal Evangelium über Gott und Evangelium von Gott. Was ist nun der Unterschied? Evangelium über Gott, da geht es um den Inhalt. Was wir gerade gesagt haben, es geht um die Person und das Werk Jesu Christi. Aber es gibt noch eine andere Ebene, eine genauso wichtige Ebene, das Evangelium von Gott. Und da wird die Frage impliziert, wessen Evangelium das ist oder wem dieses Evangelium gehört. Und ich finde es wichtig, dass wir wissen, dass Gott der Urheber dieses Evangeliums ist. Gott selbst ist der Schöpfer, der Besitzer und auch der Planer dieses Evangeliums. Er selbst hat diese Botschaft initialisiert. Er selbst hat die Botschaft komponiert und er hat die Menschen berufen, um sie zu verkündigen. Wenn also das wahr ist, wenn das Evangelium über Gott, Gottes eigene Erfindung ist, und dann hat das auch weitreichende Konsequenzen für uns, wie wir das Evangelium verkündigen. Ich habe nicht gegen persönliche Zeugnisse, subjektive Erlebnisse, die sind auch sehr wichtig und vor allem auch biblisch. Wir finden sehr viele Zeugnisse in der Bibel. Aber ich denke, in einer Zeit, wo gerade subjektive Erlebnisse so im Vordergrund stehen, sollen wir auch ihre Grenzen anerkennen. Ihre Bedeutung und ihre Wirkung hören dort auf, wo meine persönliche Erfahrung sich fundamental von der der anderen unterscheidet. Und wenn aber dieses Evangelium über Gott, von Gott ist, wenn also das Evangelium sein Evangelium ist, dann denke ich, sollen wir uns auch insbesondere darum bemühen, den objektiven Inhalt des Evangeliums von der Person Jesu unverfälscht in einer präzisen, verständlichen Sprache weiterzugeben. Und diese Aufforderung, verkündige den objektiven Inhalt des Evangeliums, möchte ich auch der Kishona-Gemeinde mitgeben. Und als Paulus dies tat, als er das Evangelium, den objektiven Inhalt des Evangeliums verkündigte, wir lesen im Bibeltext, stieß er auf eine gespaltene Reaktion, Offenheit auf der einen Seite und Ablehnung. Und wir lesen eine kurze Notiz über den Missionserfolg im Vers 4. Die Ausbeute ist wirklich sehr bescheiden. Wo also das Evangelium verkündigt wird, begegnet ihm von der Mehrheit Ablehnung. Warum eigentlich? Wir haben doch die schönste Botschaft der Welt, oder? Warum Ablehnung? Wir müssen bedenken, dass wir tatsächlich in einer verdrehten Welt leben. Eine Welt, in der den Übertätern gut geht und die Gerechten leiden. In einer Welt, in der oft die Sünde gerühmt wird und die Tugend verspottet wird. Im Predigerbuch Kapitel 7, 15 heißt es, alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der in seiner Gerechtigkeit zugrunde geht. Und da ist auch ein Übertäter, der in seiner Bosheit lange lebt. So ist unsere Welt. Eine verdrehte, umgekippte Welt. Und Martin Luther machte schon die richtige Beobachtung, wenn er sagt, wo auch immer in dieser Welt das Evangelium verkündigt wird, präzise und mutig verkündigt wird, da wird auch immer Konflikt sein. Und dieses Wort im Vers 6, also dieses auf den Kopf stellen, Anastato, dieses Wort, dieses griechische Wort, bedeutet ja gerade beunruhigen, verstören. Wo auch immer das Evangelium von den Christen verkündigt wird, waren Menschen beunruhigt und verstört. Warum? Denn die zentrale Botschaft des Evangeliums bezieht sich ja darauf, was Gott getan hat und heute immer noch tut und in Zukunft weiter tun wird, nämlich diese verdrehte Welt wieder auf den Kopf zu stellen, und zwar richtig herum. Gott ist also im Gange, diese verkehrte Welt zu erretten und zu erlösen. Und er tut dies durch ein Instrument, durch die Hebelkraft dieses effektivsten Hebels, das Kreuz Jesu Christi. Gib mir eine Hebel, der lang genug ist und ein Ankerpunkt, der stark genug ist, dann kann ich die Welt mit einer Hand bewegen. Wo auch immer der Hebel Gottes Dinge umwendet, wann auch immer er Veränderung bewirkt, wird es Konflikt geben. Das war sicherlich in der apostolischen Zeit, aber auch in unserer Zeit. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal, zu sehr die Harmonie betonen. Wir wollen Harmonie um jeden Preis. Aber es war schon immer etwas Verstörendes, Beunruhigendes, Anstößiges im Evangelium. Ja, daher müssen wir uns gar nicht wundern, wenn wir auf Ablehnung, sogar auf Verfolgung stoßen, wenn die Hebelkraft des Evangeliums in das sündebehaftete, verkehrte Leben hineinwirkt, wenn das Evangelium die Welt auf den Kopf stellt. Ich komme zum zweiten Punkt. Das zweite Grundcharakteristikum der Christen ist Martyria, das Zeugnis. Und ich verstehe hier Martyria in einem sehr umfassenden Sinn, also nicht Zeugenaussagen in Worten, sondern der gesamte Lebensstil, die gesamte Lebenspraxis in diesem Fall gemeint. Und wir lesen im Text, nachdem Paulus und Silas das Evangelium verkündigt hatten, gab es auch Konsequenzen. Die Juden waren eifersüchtig, engagierten einige Männer mit schlechtem Ruf. Sie wollten Paulus und Silas festnehmen, fanden sie nicht und schleppten Jason und einige Brüder zu den Stadtoberen. Und da riefen sie: Diese Männer, diese Christen, die die ganze Welt aufwiegeln, die die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, sind nun auch hier. Also die Christen werden dafür beschuldigt, einen anderen König zu haben, nämlich Jesus, Vers 7. Und da ist es wichtig zu wissen, dass dieser Ausdruck im Vers 6, dieses auf den Kopf stellen, das hat nicht nur eine wörtliche Bedeutung im Sinne von Beunruhigung, Verstören. Es handelt sich auch um einen festen Ausdruck, eine feste Redewendung. Es war ein fester Ausdruck für einen Akt des politischen Aufruhrs. Es war ein Ausdruck für die Aufwiegelung, einen Akt des Verrates, ein Verrat gegenüber dem Römischen Reich, ein Verrat gegenüber der etablierten Ordnung, eine Aufwiegelung gegenüber Pax Romana, also dem von den Römern gesicherten Frieden. Und in der Tat wurde Jesus für dieselben Vorwürfe hingerichtet. Als er vor Pilatus gebracht wurde, kam der Vorwurf, dass er dem Kaiser die Herrschaft streitig machen wollte. Und deswegen über seinem Kreuz hing auch ein Schild: Jesus Christus, der König der Juden. Auch hier sehr interessant, wie Gott manchmal Menschen benutzte, um tiefe Wahrheiten auszusprechen. Denn das war keine Behauptung, sondern es war wahr. Jesus war und ist der wahre König der Juden. Und nach seiner Kreuzigung und Auferstehung, noch vor der Himmelfahrt, gab Jesus seinen Nachfolgern den Missionsbefehl, den wir alle kennen: Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria, bis an das Ende der Welt. Jesus sagt seinen Jüngern und somit auch uns: Eure Aufgabe ist es, mein Zeuge zu sein, mein Zeuge auf dieser Welt für mein Königreich. Aber dieses Zeuge-Sein, beziehungsweise Martyria, ist viel mehr als Zeugenaussagen. Denn welches andere Wort kommt denn von Martyria? Märtyrer. Die Urchristen waren Zeugen, Martyria. Viele von ihnen waren Märtyrer, weil sie den Auftrag ihres Herrn erfüllten, sein unsichtbares Königreich sichtbar zu machen. Und das nicht nur mit den Worten, sondern auch mit den Taten. Die Christen, die Urchristen, sind Täter, des Wortes und nicht Hörer allein. Sie verkündigten das Kreuz, aber sie lebten auch aus der Kraft des Evangeliums unter der Autorität des wahren Königs des Himmels und der Erde. Und es war kein Wunder, dass die damaligen Menschen im Aufstieg des Christentums eine politische Bewegung sahen, was natürlich nicht stimmte. Aber die Leute dachten wirklich so. Mit den ganzen Reden über Königreich, Autorität und Herrschaft. Schließlich geht es doch darum, wer das Sagen hat. Wie Sie wahrscheinlich auch wissen, in der apostolischen Zeit war neben den ganzen Gottheiten aus dem römischen, griechischen Pantheon vor allem auch der Kaiserkult, in dem die Kaiser als Götter angebetet wurden. Und was macht dann ein guter römischer Bürger? Ein guter römischer Bürger muss zwei Wörter beteuern, verkünden, nämlich Caesar Kyrios. Caesar ist der Herr. Aber wenn ein Christ verhaftet wurde und vor den Richtern gebracht wurde, dann würde er diese beiden Wörter nicht aussprechen. Denn er würde sagen, Jesus ho Kyrios. Jesus ist der Herr. Ja, denn die Christen beten für Caesar, für den Kaiser. Die zahlen auch ihre Steuer an Caesar. Wir geben Caesar die Dinge, die Caesar gehören. Aber der Titel Kyrios steht ihm nicht zu. Allein Jesus Christus ist der Herr. Und das war auch die erste Glaubensbekenntnis der Christen. Das erste Credo der Gemeinde war die sehr simple Aussage, Jesus ist der Herr. Und in dem viele das Bekannten bezahlten sie mit ihrem Leben. Aber dadurch wurde die Welt bewegt und uns auf den Kopf gestellt. Vielleicht kennen ja einige auch die Geschichte um das Martyrium von Polycarp. Kennt das jemand? Die Geschichte um Polycarp? Ein Bischof, der Bischof von Smyrna. Und im zweiten Jahrhundert war das. Und als er im Alter von 86 Jahren alt verhaftet wurde und aufgefordert wurde, den Christusglauben zu verleugnen, also die römische Obrigkeit wollte ihn gar nicht töten. Sie wollten ihm sogar helfen und bot ihm an, alles, was du machen musst, um am Leben zu bleiben, um gerettet zu werden, ist zu bekennen, Caesar Kyrios. Caesar ist Herr. Aber Polycarp entgegnete, 80 und 6 Jahre lang war ich treu zu meinem Herrn, habe ich ihm gedient. Und für 80 und 6 Jahre lang war er auch treu zu mir. Wie kann ich ihn nun verleugnen? Aber die römische Obrigkeit gab nicht auf. Die sagten, Polycarp, lehne die falsche Religion ab. Und das ist wirklich paradox, denn die Christen damals werden als Atheisten bezeichnet, weil sie nicht an die Götter der Römer und Griechen glaubten. Also die Christen waren die Atheisten. Und sie sagten dann zu Polycarp, alles, was du machen musst, ist zu sagen, hinweg mit den Atheisten. Gemeint also Christen. Und Polycarp lächelte, seufzte und sagte, nun ja, das kann ich machen. Und mit ernstem Blick schaute er die Menge an, streckte seine Hand aus gegen den Kaiser, gegen die römische Obrigkeit und sagte, hinweg mit den Atheisten. Und das kostete ihn das Leben. Wie ist es heute? In vielen Ländern gibt es immer noch Christenverfolgung. Ja, dort sind auch Christen, die ihr Leben für den Glauben geben. Aber bei Martyria muss es auch nicht gleich um Leben und Tod gehen. Es geht auch um Kleinigkeiten im Leben. Aber trotzdem, wie ist es bei uns? Zumindest habe ich den Eindruck, dass unser Glaube zu billig geworden ist. Und ich muss an Bonhoeffer denken, den Theologen und vor allem auch Märtyrer während der Nazizeit. Er sprach von den teuren und den billigen Gnade. In unserer Zeit gibt es sehr viel von der billigen Gnade. Gnade ohne Preis, Gnade ohne Kosten, Gnade ohne konsequente Nachfolge. Gnade, ohne dass der Glaube wirklich gelebt wird. Sind wir Martyrier in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in verschiedenen Vereinen? Sind wir das? Neulich hörte ich eine Geschichte von einer chinesischen Missionarin, die auch in Deutschland lebt. Sie hat mehrere unterstützende Gemeinden. Und eine dieser Gemeinden bekannte sich neulich zur Homo-Ehe. Und als diese Missionarin davon erfuhr, rief sie dann die Gemeindeleitung an und wies sie auch zurecht. Denn das entspricht nicht dem biblischen Maßstab. Aber diese Zurechtweisung kostet viel. Sie wird nicht mehr von der Gemeinde unterstützt. Sie zahlt einen hohen Preis. Und das ist die harte Realität, mit der manche Missionare heute konfrontiert sind. Sind wir auch bereit, um Jesus Willen Nachteile in Kauf zu nehmen? Sind wir bereit, auch mal nachzugeben, zu vergeben, ohne auf unsere Rechte zu bestehen? Sind wir bereit, für Jesus uns aufzuopfern? Ich glaube, in unserem Leben sind viele Götzen um uns herum. Die klassischen drei, Geld, Macht, Sex, das kennen Sie alle. Aber ich glaube, der größte Götze, der uns am meisten bedroht heutzutage, ist die Bequemlichkeit. Götze der Bequemlichkeit, der uns zur fehlenden Bereitschaft verleitet, den schweren Weg zu gehen. Der uns zur fehlenden Begeisterung verleitet, sich für Gottes Sachen einzusetzen. Und der uns zur ständigen Angst verleitet, zu kurz zu kommen. Und die zentrale Frage an dieser Stelle ist, wie viel ist dir Jesus wert? Gott hat alles für dich getan. Wie viel willst du ihm geben? Und nach der apostolischen Zeit breitete sich das Christentum sehr schnell aus. Ihr kennt alle die Geschichte. Aber paradoxerweise spielte ein Faktor eine wesentliche Rolle. Und das ist die Epidemie. Warum? Während die Mehrheit der Bevölkerung vor der Verantwortung drückten, waren es die Christen, die die Krankenpflege übernahmen. Sie waren sich der Gefahr bewusst, dass Infektion zum Tod führen kann. Aber trotzdem riskieren sie ihr Leben aus Gottes und Nächstenliebe. Sie waren Martyrier, sie waren Zeugen, sie waren Märtyrer, sie waren Licht in einer dunklen Zeit, sodass die Anzahl der Christen sich verzehnfachte, verhundertfachte. Sie machten den Unterschied. Gib mir einen Hebel, der lang genug ist und einen Ankerpunkt, der stark genug ist, dann werde ich die ganze Welt bewegen. Diese Leute benutzten den Hebel Gottes, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Ich komme zum Schluss mit einer kleinen persönlichen Geschichte. Als ich klein war, hörte ich eine Hymne, eine christliche Hymne, die schon sehr alt ist, von Fanny Crosby, vielleicht kennt das auch jemand. Und als ich die Hymne hörte, war ich sehr beeindruckt, zum einen, aber diesen einen Vers verstand ich nicht. Ich hörte die Hymne im Chinesischen und das heißt, dass der Vers lautet ungefähr, das Kreuz, das ist meine Herrlichkeit. Und ich verstand das nicht. Denn was ich wusste, dieses Kreuz war doch eine Hinrichtungsmethode. Wie kann also eine Hinrichtungsmethode meine Herrlichkeit, meine Ehre sein? Das verstand ich nicht. Und wie Sie wissen, heutzutage gibt es ja in vielen Ländern immer noch Todesstrafe, also zum Beispiel in China, aber auch in den USA. Und in den USA gibt es den sogenannten elektrischen Stuhl. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Aber würde ein Mensch, der einigermaßen vernünftig ist, sagen, geschweige denn singen, elektrischer Stuhl, du bist meine Herrlichkeit, du bist meine Ehre, das würde doch kein Mensch machen. Als ich dann zum Glauben kam, da verstand ich es. An diesem Kreuz ist etwas Singuläres, etwas Einzigartiges geschehen. In diesem Kreuz wird Gottes Heilsplan offenbar und in diesem Kreuz zeigte sich Gottes wahre Herrlichkeit. Und so kann ich auch für mich persönlich sagen, ja, das Kreuz ist meine Herrlichkeit für immer. Die Christen in der apostolischen Zeit, sie sahen die unerschütterliche Wahrheit des Kreuzes, die fundamentale Wichtigkeit des Kreuzes, die monumentale Bedeutung des Kreuzes. Sie verkündigten Kerygma, sie bezeugten Martyria. Sie glaubten wirklich, lieber würden sie sterben, als auf Kompromiss einzugehen. Es war kein Kompromiss in diesen Zeugen, derselbe Wolke von Zeugen, die uns umgeben. Denn diese Zeugen wussten es genau. Wenn sie nun den Hebel Gottes fallen lassen, wenn sie sich von ihrem Stand, von ihrem Fundament wegbewegen, dann wird die Welt unverändert bleiben. Sie sahen aber das Kreuz Christi, das Kreuz als die Kraft Gottes. Sie sahen den Hebel, der die Welt auf den Kopf stellen wird. Gib mir einen Hebel, der lang genug ist und einen Angelpunkt, der stark genug ist. Dann werde ich die Welt mit einer Hand bewegen. Und mögen wir auch diesen Mut haben, diesen Glauben, in der Gnade Gottes an der Seite der treuen Zeugen zu stehen, den Hebel Gottes zu benutzen, um mit unserem Anteil dazu beizutragen, diese Welt, diese verkehrte Welt, ein Stück weit auf den Kopf zu stellen. Amen.